Ja, mein Name ist Marius Kostulias. Ich möchte den nächsten Vortrag ankündigen. Es ist Stefan Merten, allseits bekannt, der Gründer von Ökolux. Und er wird auf die GPL-Gesellschaft eingehen und die ja im Kern auf der freien Software gründet und Ansätze aufspüren, wie sich diese Vision, die GPL-Gesellschaft realisieren lassen und auch Phänomene beobachten, die in der Gegenwart und Vergangenheit anzutreffen sind. Und ich hoffe dann auch auf die spannende Frage eingehen, wie sich diese immaterielle Welt, wie ist die auch, also Software ist als immaterielles Gut und auch die materiellen Güter in dieser Vision umsetzen lassen.
Ja, vielen Dank. Ja, also um die Frage vorweg zu beantworten, mein Vortrag wird ungefähr eine Stunde dauern. Ja, GPL-Gesellschaft, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Vielleicht ein bisschen mutiger Titel, habe ich mir relativ bewusst gewählt, weil ich ein bisschen was Neues machen wollte. Ich werde kurz zunächst eine Übersicht über den Vortrag. Ich werde zu Beginn mit zwei Folien auf die Vergangenheit eingehen, was in der Vergangenheit an Aspekten sichtbar ist, was auf eine GPL-Gesellschaft hindeutet. Ich werde ein bisschen länger zu was zur Gegenwart sagen und werde ungefähr die Hälfte des Vortrags was zur Zukunft sagen. Vorweg noch ein paar Vorbemerkungen. Der Beitrag ist gewachsen aus der Ökonux-Debatte. Also ich sage mal, ohne Ökonux gäbe es das schlicht nicht. Das ist mir wichtig, das zu erwähnen. Der Beitrag soll ein paar Linien aufzeigen, die aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft weisen. Und er soll helfen, Denkblockaden zu überwinden. Wir alle sind in einer ganz bestimmten Gesellschaft groß geworden und denken in den Mustern dieser Gesellschaft. Und ein Anliegen des Vortrags wäre halt hier so ein bisschen eine Vision aufzumachen, um sich was anderes vorstellen zu können. Der Vortrag hat irgendwie keinen wissenschaftlichen Anspruch, leider würde ich fast sagen. Also ich würde gerne dazu noch viel mehr machen, gerne genauere Untersuchungen haben oder so, ist mit unseren derzeitigen Ressourcen einfach nicht drin. Hier und da werde ich ein paar Beispiele anführen, die mir teilweise einfach so eingefallen sind. Diese Beispiele sind so zu verstehen, dass die eine Richtung illustrieren sollen. Die sind natürlich im Einzelfall alle diskutierbar und ob das so kommt, was davon in der Zukunft liegt, ist sowieso die Frage, aber einfach nur um die Richtung zu illustrieren. Das Ganze hier ist ein Versuch, wie die ganze Konferenz eigentlich. Und vielleicht noch eine Anmerkung, wenn ich in der weiblichen Form spreche, dann sind die Männer mit gemeint. Ja, zur Vergangenheit. Ich möchte zunächst mal darstellen, dass dieser zentrale Aspekt, den wir in der Ökonux-Debatte ja haben, diese Selbstentfaltung, dass das nichts Neues ist, sondern dass das in der Vergangenheit ist, das natürlich auch schon gegeben hat. Wir haben hier den Bereich der Kunst, Künstlerinnen, vor allen Dingen vielleicht verarmte Künstlerinnen, die trotzdem Kunst schaffen, die das tun, weil sie Spaß dran haben. Bildende Künstler, also Maler oder sowas, vielleicht auch, ist uns allen vielleicht ein bisschen näher, Musiker, die Musik machen, weil sie Spaß dran haben. Die machen das nicht für Geld, manche tun das natürlich auch, aber die meisten, denke ich, machen Musik, weil sie Spaß dran haben, weil sie es mit anderen gerne zusammen machen möchten, aus solchen Gründen. Da gibt es sowas, was wir als Selbstentfaltung bezeichnen würden. Gibt auch im eher technischen Bereich solche Dinge. Bastlerinnen, Und andere handwerkliche Hobbyistinnen sind, sind im Prinzip das Gleiche, nur halt auf einer mehr technischen Ebene. Die basteln auch, weil es ihnen Spaß macht. Zum Beispiel in der DDR gibt es da zahlreiche Beispiele, wo die Leute teilweise aus Notwendigkeit, aber teilweise auch einfach, weil sie Freude dran hatten, sich Sachen gebastelt haben, weil es auch einfach nicht so viel gab. Hier scheint auch schon dieser Aspekt der Notwendigkeit auf, der bei uns auch immer mal wieder eine wichtige Rolle spielt. Wichtig wäre mir hier zu bemerken, dass diese Bastelei, sage ich mal, und sonstige Hobbysachen, dass die nicht auf einem industriellen Niveau stattfinden, sondern die finden auf einem handwerklichen Niveau statt. Und dieses handwerkliche Niveau ist eigentlich, wenn man es in der Geschichte betrachtet, eigentlich die gehört zu der Vergesellschaftungsform, die wir vor dem Kapitalismus hatten. Diese industrielle Produktion, die im Kapitalismus ein ganz wesentlicher Aspekt ist, kommt in den Hobbytätigkeiten so nicht vor. Zumindest sehe ich es bisher noch nicht, sagen wir mal so. Weiterer Bereich, in dem Selbstentfaltung eine Rolle spielt, im sozialen Bereich, wird von vielen Menschen, die da tätig sind, als Selbstentfaltung beschrieben. Hilfe für andere, sage ich mal so als Stichwort, oder auch im familiären Umfeld. Es gibt viele Leute, die sagen, dass Kinder haben, beispielsweise Kinder großziehen, was mit Selbstentfaltung zu tun hat, dass ihnen das Freude macht. Auch hier sehen wir im Übrigen eine Spannung zwischen der Notwendigkeit und Selbstentfaltung. Kinder erziehen beispielsweise ist ja nicht der reine Honigschlecken, sondern ist auch eine Menge Notwendigkeit dabei. Hier mischen sich diese beiden Dinge auch schon. Was wir an diesem Beispiel auch sehen können, dass, ja, ich glaube, man kann das sagen, dass heute die Tätigkeit, familiäre Tätigkeit nicht mehr so beliebt ist, wie das vor, was weiß ich, 50 Jahren oder sowas der Fall war. Da verändert sich was. Auch das ist ein wichtiger Hinweis, solche Dinge, was gerade aktuell von Leuten für Selbstentfaltung gehalten wird, das kann sich verändern über die zeitliche Dimension. Wichtig, Selbstentfaltung hat es schon immer gegeben. Das ist nichts, was irgendwie jetzt vom Himmel fällt mit der freien Software oder sonst irgendwas. Es gab es bisher in anderen Formen und ein Ziel des Vortrags wäre zu zeigen, dass diese Selbstentfaltung halt jetzt zur dominanten Form werden kann. Das, was wir in der freien Software sehen, dass das jetzt zur gesellschaftlich dominanten Form werden kann. Sie gibt es auch auf den verschiedensten Feldern menschlicher Aktivität. Ich habe hier so ein paar aufgezählt und sie kann sich verändern. Einen zweiten Aspekt, den wir in der Vergangenheit schon sehen können, ich habe das mal freie Information genannt. Es gibt den Bereich der Wissenschaft, in dem, ja, zumindest so die Sonntagsreden, in dem es da einen freien Fluss wissenschaftlicher Erkenntnisse gibt. Heute habe ich da so meine Zweifel dran, ob das immer noch so gegeben ist, weil auch Wissenschaft immer stärker Verwertungszwängen unterliegt. Aber zumindest dem Anspruch nach ist das heute noch da. Ein wichtiger Punkt ist mir freie Kochrezepte. Kochrezepte sind was ungeheuer freies, also sind in vielerlei Hinsicht mit freier Software vergleichbar. Es gibt auch irgendwie so eine weltweite Koch-Community, könnte man sagen, die ständig irgendwie Kochrezepte weiterentwickelt. Allerdings auch hier findet im nicht-industriellen Bereich statt. Ist eher ein handwerklicher Bereich. Musik ist eigentlich geschichtlich gesehen immer was ganz Freies gewesen. Melodien, Lieder oder sowas waren nie irgendwie geschützt, bis halt die Leute auf die Idee kamen, Copyright einzuführen. Seitdem kann man eigentlich sagen, ja, seit es copyrighted Musik gibt, da hat sich was verändert. Und das ist auch historisch relativ neu. Also man kann eigentlich sagen, erst als das an Medium gebunden werden konnte, Schallplatte zum Beispiel, da ging das los mit dem Copyright. Also. Oder auch freie Geschichten, Märchen, solche Dinge sind früher immer frei gewesen. In vielen Kulturen ist das auch heute noch so, stark erzählbasierten Kulturen. Die kennen den Gedanken von Copyright teilweise gar nicht, sondern da sind Geschichtenerzähler, sind die Leute, die das wiedergeben, was eigentlich gesellschaftliches Wissen ist. Was wichtig wäre, das Konzept freier Information ist auch nicht neu, sondern das gibt es schon immer. Und ich denke, gerade das Beispiel freie Kochrezepte zeigt, dass, wie wertvoll das auch ist. Also man stelle sich mal vor, wir hätten irgendwie so, was weiß ich, 1000 proprietäre Kochrezepte und müssten bei jedem Kochen einmal Lizenzgebühr abdrücken oder sowas. Also kann man sich, glaube ich, leicht ausmalen, was dabei rauskommen würde. Und die freie Software, da wäre halt der Bezug zur freien Software, die würde halt dann die Information oder überhaupt freie Information würde dieses Menschheitswissen, was eigentlich der Menschheit gehört, der Menschheit zurückgeben. Das wäre die Linie. Okay, so viel zur Vergangenheit. Nun zur Gegenwart. Die Phänomene der Vergangenheit wirken natürlich heute weiter fort, klar. Also Künstler zum Beispiel gibt es natürlich auch heute noch oder Künstlerinnen. Jetzt wäre die Frage in den folgenden Folien, was deutet heute auf eine GPL-Gesellschaft hin? Wobei man natürlich sagen muss, dass alles, was wir heute beobachten können, natürlich durch den Kapitalismus gebrochen ist. Also wir haben heute, können wir keine reine Form haben, weil wir nach wie vor den Kapitalismus als dominante Form haben. Und so gesehen muss natürlich alles gebrochen sein. Es kann nicht rein sein, weil eben die andere Form noch da ist. Ja, erste Folie ist überschrieben mit Selbstentfaltungsanteile in der Lohnarbeit. Ist eine spannende Diskussion, möchte ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, erstmal, inwieweit das mit alten oder mit herkömmlichen gewerkschaftlichen Positionen beispielsweise zusammengeht. Mir wäre es jetzt mal wichtig, hier die Anteile rauszustellen, wo in Lohnarbeit Selbstentfaltung möglich ist. Auch das ist natürlich alles diskutierbar, klar. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist die Floristin, die oft beseelt sind von ihrer Arbeit, die das Material lieben, mit dem sie arbeiten, die das, was sie daraus machen, die das schön finden, denen es einfach Spaß macht, damit umzugehen. Pflegeberufe sind sicher ein weiteres Beispiel, wo den Leuten es einfach Spaß macht, was sie tun. Oder was heißt einfach Spaß macht? Gerade Pflegeberufe sind natürlich so gesehen ein schlechtes Beispiel, weil die oft miserabel bezahlt werden. Da ist Selbstentfaltung auch ein Stück Lohnanteil, kann man argumentieren. Eine Kassiererin beispielsweise, die ist hingegen genervt von der Maloche, die sie macht. Da gibt es einfach wenig Potenzial, sich selbst zu entfalten. Die macht eine völlig entfremdete Tätigkeit, in der sie überhaupt keine Möglichkeiten hat, ihre kreativen Fähigkeiten in irgendeiner Form einzusetzen. Und eine Kassiererin ist natürlich auch was, was relativ leicht durch eine Maschine zu ersetzen ist. Gibt es ja auch Bemühungen, sowas zu tun. Informatikerinnen können sich partiell selbst entfalten, selbst in der Lohnarbeit. Auch die sind beseelt von ihrer Aufgabe. Informatikerinnen haben in der Regel erhebliche Freiräume, weil sie einfach eine hohe Kompetenz haben und auch oft die Kompetenz als einzige haben, sodass sie sich da auch gewisse Machtspielräume Einflussräume sichern können. All das führt dazu, dass Informatikerinnen relativ große Selbstentfaltungsanteile in ihrer Lohnarbeit unterbringen können. Natürlich haben die Unternehmer und Unternehmerinnen das mittlerweile auch mitgekriegt, dass so dieser Punkt Selbstentfaltung so eine Ressource ist, die sie gerne auch noch heben würden. Es gab da in der Vergangenheit, heute sagt man, wird das schon wieder zurückgenommen, gab es diese Gruppenarbeitskonzepte, die genau das zum Ziel hatten. Die genau zum Ziel hatten, dass die Leute sich dafür engagieren, für das, was sie machen. Und eigentlich das tiefere Ziel war, da die Entfremdung ein Stück weit zurücknehmen. Aber natürlich kann das in einer kapitalistischen Umgebung nur eingeschränkt funktionieren, weil die Vorgaben nach wie vor von außen kommen und weil die Vorgaben nach wie vor nicht bei den Leuten gemacht werden, die dann später die Tätigkeit ausfüllen. Da gibt es also wirklich einen fundamentalen Widerspruch, der immanent auch nicht mehr aufzulösen ist. Anderer Punkt, weswegen das auch nicht funktionieren kann, ist, dass es halt nach wie vor Konkurrenzbeziehungen zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen gibt, also zu den Kolleginnen und so. Auch das ist was, was natürlich der Kapitalist und die Kapitalistin nicht so gerne sein lassen würde. Ich sag mal, wo Menschen beseelt sind von ihrer Aufgabe, da ist Freiheit. Jede menschliche Aktivität kann, so scheint es zumindest, Gegenstand von Selbstentfaltung sein. Also kann das auch in Lohnarbeitsformen der Fall sein. Und wie das Beispiel der Kassiererin zeigt, gibt es offensichtlich Aktivitäten, die sich besser eignen, sich darin kreativ selbst zu entfalten, ich sag mal kreativ dazu, als das in anderen Formen der Fall ist. Und in der Lohnarbeit geht es grundsätzlich natürlich nur in sehr eingeschränktem Maße. Ein weiterer Aspekt, den wir im Projekt Ökonux ja sehr zentral diskutieren, ist der ganze Produktionsbereich. Auch hier lassen sich teilweise schon ganz interessante Formen im Kapitalismus sich heranbilden sehen, die eigentlich auch in einer GPL-Gesellschaft zumindest nötig wären und eigentlich sogar darauf verweisen bereits. Industrieroboter, mal vorneweg, ist relativ bekannt. Diese Roboter ersetzen menschliche Arbeitskraft, ist was, was wir in einer GPL-Gesellschaft natürlich unbedingt brauchen. Dass stupide, anstrengende, gefährliche Tätigkeiten nicht mehr von Menschen gemacht werden, sondern von Maschinen ausgeführt werden. Und diese Maschinen können immer genau das machen, was gerade stupide genug ist, sodass es eine Maschine machen kann. Industrieroboter können heute relativ viel, die Maschinen sind relativ weit entwickelt. Aber es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt an Industrierobotern. Gegenüber kenne ich mich nicht so gut aus, aber zum Beispiel in der Stanze oder sowas, die haben relativ viele Freiheitsgrade. Ein Industrieroboter kann man relativ frei programmieren, der kann sehr viel machen. Selbst die Werbung zeigt uns das, wenn die Industrieroboter da die Autos mit irgendwelchen Malereien besprühen oder sowas. Das wäre mit früherer Technik einfach nicht denkbar gewesen. Mit der Technik, die wir heute zur Verfügung haben, sind solche Dinge möglich. Und das scheint mir auch in der technologischen Entwicklung im Kapitalismus ein wichtiger Aspekt, dass die Maschinen, die wir heute haben, dass die einen wesentlich höhere Freiheitsgrade haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und diese Freiheitsgrade, damit begünstigen sie natürlich auch universelle Einsatzmöglichkeit einerseits, aber sie begünstigen auch, dass Menschen damit kreativ werden können. Natürlich, im Kapitalismus machen diese Maschinen Menschen arbeitslos. Das ist im Kapitalismus natürlich eine Katastrophe. In der GBL-Gesellschaft wäre das ein Segen. Ein weiterer Punkt, der in der Liste diskutiert worden ist und der so langsam sogar schon eintrifft, wir hatten es damals Universalmaterialisator genannt. Gemeint war damit eine Maschine, die aus Daten praktisch ein materielles Werkstück produziert. Diese Dinger gibt es inzwischen. Es gibt eine Firma, Enix, wenn ich mich recht erinnere, heißt die, die bauen sogenannte Fabber. Fabber sind Maschinen, denen gibt man Daten, also ein bestimmtes Format und so, und dann bauen die da durch technische Prozesse, bauen die daraus Werkstücke auf. Es hat auch früher schon solche Maschinen gegeben, beziehungsweise gibt es auch noch. CNC-Maschinen sind im Prinzip genau das Gleiche. Die werden mit Daten gefüttert, kriegen irgendwie ihr Werkstück eingespannt und dann machen die aus den Daten ein Werkstück. Das Spannende daran ist, wie gesagt, dass es Maschinen sind, die wir in der GPL-Gesellschaft auch brauchen werden, weil halt sie Kreativität fördern und universell einzusetzen sind. Und spannend finde ich auch, dass die Herstellerfirma, die diese Fabber jetzt speziell baut, dass die dabei ist, so eine Community, die sich um diese Geräte gebildet hat, auch aktiv zu unterstützen. Die sehen, was sie da tun, habe ich so das Gefühl. Also da kommen auch so Sachen auf der Website wie, freie Software und wir machen das jetzt mit den Maschinen und wie könnte sich das denn gesellschaftlich auswirken? Ist sehr spannend, was die da machen. Also die kommen also auch drauf, was das bedeuten könnte. weiterer Aspekt, wir haben im Kapitalismus eine Entwicklung hin zu dem, was man vielleicht als individualisierte Massenproduktion bezeichnen könnte. Wir haben in zu fordistischen Zeiten, also sagen wir mal so bis 1960, 70 in der Größenordnung, da war die Produktion zwar insofern individuell, dass jeder eins haben konnte, aber es war für alle das Gleiche. Das ist heute sehr viel anders. Heute verlässt kein Auto mehr ein Band, was irgendwie so ist wie eins, was am selben Tag gebaut worden ist, weil die Variationsbreiten riesengroß sind, die in diesen Produkten drinstecken. Autos ist nur ein Beispiel. Es gibt inzwischen sehr viele solche individuell maßangefertigten, aber industriell hergestellten Produkte. Das ist heute möglich, weil wir heute die Maschinen dafür haben. Das ist was, was sich im Kapitalismus bereits verändert hat. Und das ist natürlich was, was wir für eine GPL-Gesellschaft ganz gut brauchen können, weil durch individualisierte Produkte natürlich halt individuelle Bedürfnisse besser aufgefangen werden können und damit auch, sage ich mal, so im Konsumbereich Selbstentfaltung einfacher möglich ist. Und was wir heute auch schon sehen, und das ist, hängt mit der individualisierten Massenproduktion zusammen, dass sich die Produktion immer stärker in den Informationsbereich verschiebt. Also ich sag mal, der Bereich der materiellen Produktion wird vergleichsweise immer unwichtiger und die Informationen, die in dem Produktionsprozess benötigt werden, werden immer wichtiger. Also wahrscheinlich eine Firma, die heute ohne Computer auskommen müsste, eine Produktionsfirma, könnten wahrscheinlich schlicht und ergreifend nichts mehr machen. Und was hier auch schon als Vorschein zu erahnen ist, dass der Weg vom Bedürfnis, von der Bestellung, sage ich mal, eines Produktes, vom Design eines Produktes hin zur Steuerung der Maschinen, dass der nur noch sehr kurz ist. Vielleicht ist da irgendwann gar nichts mehr dazwischen. Das heißt, ich setze mich irgendwie ans Web, habe irgendwie eine hübsche Website, kann da mein Produkt designen und was weiß ich, 10 Häuser weiter oder sowas, läuft dann irgendwann die Maschine an und baut mir dieses Ding. Das ist heute absehbar, zumindest auf der technischen Ebene. Aber auch weiterer Aspekt, B2B, Business to Business, da wird Logistik rationalisiert. Das, was früher über Papier lief, sage ich mal, das läuft heute über Computer. Dadurch wird der gesamte logistische Prozess rationalisiert. Auch da wird natürlich auch Arbeitskraft eingespart, kann man nur wieder sagen, im Kapitalismus ist das eine Katastrophe, in der GPL-Gesellschaft wäre das natürlich ein Segen. Und was hier geschieht, ist natürlich, dass auch der Warenfluss dadurch optimiert wird. Und klar, das ist halt noch in die Geldform gepresst, logisch, aber ich denke, wenn man da genauer hingucken würde, könnte man heute schon sagen, naja gut, das Geld brauchen wir da eigentlich nicht mehr. Die Organisation, der Organisationsanteil zumindest, den werden wir so ähnlich auch in der GPL-Gesellschaft brauchen. Quintessenz des Ganzen, die technische Entwicklung begünstigt GPL-gesellschaftliche Zustände. Die Notwendigkeiten werden immer stärker auf kreatives Schaffen verlagert. Und dadurch, dass die Maschinen eben Teile der Produktion übernehmen, bleiben da nur noch die kreativen Anteile, also insbesondere Design oder auch Produktionssteuerung oder solche Dinge. Und ich denke, es ist nicht ganz vermessen zu sagen, dass so eine standardisierte Massenproduktion, wie wir sie aus der tayloristischen Zeit und fordistischen Zeit kennen, dass die ein historisches Übergangsphänomen sein wird. Also ist heute eigentlich schon mehr oder weniger nicht mehr da oder nur noch an manchen Stellen da. Die wird weiter verschwinden. Was wir auch schon sehen können, ist, dass das Internet halt da eine ganz große Rolle bei spielen wird. Ja, freie Software und mehr. Die freie Software macht halt vor, wie das geht, sage ich mal. Das ist das, was wir heute schon sehen können. Das ist das, was wir in der Ökonux-Debatte als entwickelte Keimform bezeichnen. Da gibt es unglaublich viele spannende Aspekte. Also ich bin jedes Mal selber wieder platt, wenn ich mir das nochmal angucke und feststelle, guck mal da, da ist wieder ein interessanter Aspekt, dass, wie die das zum Beispiel organisieren und sowas. Da immer wieder hingucken und immer wieder Neues entdecken, kann man eigentlich sagen. Die Entwicklerinnen entfalten sich bei der Entwicklung freier Software selbst, deswegen machen die das. Das ist deren Antrieb. Das ist auch der, ja, weil sie sich darin selbst entfalten, haben sie auch keinen Schaden, der entschädigt werden müsste, durch Geld oder so. Und im Übrigen auch durch vielfältige oder auf vielfältige Art und Weise, nicht nur programmieren, auch eine Website zum Beispiel organisieren, Dokumentation schreiben, diese Dinge. All das sind Möglichkeiten, in denen man sich selbst entfalten kann und die in der Erstellung von Software eine wichtige Rolle spielen oder auch der Organisation von so einem Projekt. Die Organisation läuft ja autonom in den Projekten. Die machen das, wie das für sie gut ist, je nachdem, welche Leute da sind und so. Und auch auf eine sehr bunte Art und Weise. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle, wie das geschieht. Das Ganze passiert in globaler Kooperation. Viele Projekte, ganz viele Projekte haben Leute über den ganzen Globus verteilt, die an so einem Projekt arbeiten. Ist was auch funktioniert im Übrigen. Wäre wahrscheinlich manche Kapitalistin froh, wenn sie das hinkriegen würde. Und wichtig ist halt, freie Software unterläuft das Tauschsystem. Also freie Software wird nicht getauscht, sondern die steht zur Verfügung und kann von allen genommen werden. Diese freie Software ist eine Güterproduktion jenseits des Tausches. Das, glaube ich, kann man festhalten, auch wenn es natürlich am Rand, zum Beispiel die Distribution, wenn die verkauft werden und so, aber der Kern freier Software steht jedem zur Verfügung, im Überfluss zur Verfügung. Und das können wir heute bei freier Software schon sehen. Was wir auch sehen können, ist, dass dieses Prinzip, was freie Software zugrunde liegt, dass das Nachahmung findet. Gerade hier auf der Konferenz haben wir versucht, einige Leute zusammenzubringen, die freie Hardware machen. Das ist das, wo es momentan am stärksten auf dem materiellen Sektor stattfindet. In der Musik gibt es solche Überlegungen, das zu machen. Gibt es Leute, die das tun? Also ich glaube, man kann sagen, dass der Geist freier Software sich ausbreitet, auch auf andere Gebiete. Und ja, und jetzt zu dem und mehr. Die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, was weiß ich, Greenpeace, Amnesty, um mal zwei große zu nennen, auch die, denke ich, haben keimförmige Anteile. Auch bei denen ist Selbstentfaltung und Notwendigkeit sind entscheidende Antriebe, damit Leute sich da engagieren, nicht Bezahlung oder sowas. Gibt es auch, weiß ich, aber an der Basis zumindest ist das nicht so. Es gibt globale Kooperation, gerade die ganz Großen sind ja global organisiert. Diese NGOs arbeiten halt in aller Regel nicht in der Produktionssphäre, sondern die arbeiten auf anderem Gebiet. Aber spannend, auch hier entwickeln sich in der Gegenwart Organisationen, die keimförmige Anteile haben. Und ich denke, was bei uns so diskutiert wird, sage ich mal, dass die freie Software eben die entwickelte Keimform der GPL-Gesellschaft ist. Eine Keimform, die heute Erfolg hat, die Nachahmung findet, die auf der Höhe der Entwicklung ist. Und auch ein Aspekt, den man heute schon sehen kann, der für eine GPL-Gesellschaft von Bedeutung ist. Self-Empowerment gibt es heute schon. Ich sag mal, ja, als Beispiel zum Beispiel die Fahrplanauskunft der Bahn im Internet. Etwas, was es vor 10 Jahren noch nicht gegeben hat, Wer schon mal mit der Bahn gefahren ist und wer eine Zugauskunft haben will, weiß, dass das einfach eine ganz tolle Einrichtung ist. Also da kann man sich Züge raussuchen, so viele man will, solange man will. Wer das mal am Schalter versucht hat, wird wissen, dass das überhaupt kein Vergleich ist. Ja, also ich habe kein richtig gutes deutsches Wort dafür gefunden, also Ermächtigung, aber es hat im Deutschen leider einen ziemlich anderen Klang. Befähigung, ja, vielleicht. Auch hier ist natürlich sowas, dass so eine Fahrplanauskunft im Internet natürlich Arbeitsplätze wegrationalisiert, ganz klar. Auch hier wieder kann man nur sagen, im Kapitalismus ist das eine Katastrophe, in der GPL-Gesellschaft wäre das ein Segen. Aber was wir heute auch schon sehen, wichtige Produktionsmittel oder vielleicht sollte man sagen, ja, zum Teil zumindest auch Reproduktionsmittel sind schon breit verteilt. Wir haben Computer als digitale Universalkopierer, die in sehr vielen Haushalten heute stehen, also zumindest in der nordwestlichen Welt. Die digitale Reproduktion zum Beispiel von freier Software, von Texten, Bildern, Musik ist damit möglich, sobald sie quasi in digitaler Form sind. Wir haben aber auch wirkliche produktive Anteile, heute schon weit verbreitet, Textverarbeitung, Bildverarbeitung, Programmiersprachen. All das sind Werkzeuge, mit denen Menschen heute schon produktiv tätig werden können. Wenn man sich zum Beispiel gerade mal die Textverarbeitung anschaut, was Leute heute damit machen können, im Gegensatz zu dem, was meinetwegen vor 20 Jahren möglich war, das ist schon sehr unglaublich. Also wer heute zum Beispiel eine Diplomarbeit noch handschriftlich abgibt, die vor 30 Jahren, was vor 30 Jahren noch gang und gäbe war, das geht heute schlicht und ergreifend nicht mehr. Und die Qualität ist natürlich auch höher, würde ich sagen. Also nicht inhaltlich vielleicht, aber zumindest von der äußerlichen Produktqualität ist dies natürlich höher, was man im Computer machen kann, als was man handschriftlich machen kann. Das ist ein Aspekt von Self-Empowerment, den man heute schon sehen kann. Und nicht zuletzt freie Software begünstigt Self-Empowerment natürlich sehr, weil freie Software einfach auch zur Selbsttätigkeit animiert. Also nicht zwingend, aber animiert. Und ich denke, man kann sagen, dass wir heute schon sehen können, dass Self-Empowerment durch die technische Entwicklung begünstigt wird. Teilweise dadurch, dass komplizierte Zusammenhänge runtergebrochen werden auf etwas, was verstehbar ist. Fahrplanauskunft als Beispiel. Fahrplan ist ja nun nichts, was richtig einfach ist. Und auch, dass die Selbsttätigkeit der Individuen gefördert wird. Ja, ein letztes zum Komplex Gegenwart. Sage ich mal ganz frech, Ökonux ist vielleicht selbst schon ein Stückchen GPL-Gesellschaft. Wir haben als zentrale Medien Mailinglisten, wo sich Leute einschreiben können, wo jeder mitmachen kann, der Lust dazu hat. Das Ganze ist ja praktisch als ein vollständig virtuelles Projekt gestartet. Wir haben, ja, diese Konferenz ist eigentlich das erste, wo wir in großem Rahmen realweltlich quasi auftreten. Hat auch vorher schon Vorträge gegeben und so, aber es ist wirklich als virtuelles Projekt gestartet. Und wir finden in Ökonux Organisationsformen, die für uns angemessen sind, die den Leuten angemessen sind, die da drin was tun wollen, die da drin irgendwie wirksam werden wollen. Wir haben eine ganz hohe Transparenz, die ganzen Mailinglisten sind im Web archiviert, man kann die da jederzeit nachlesen, jeder kann die da nachlesen. Wir haben eine sehr produktive Atmosphäre, also gerade auf der Hauptmailingliste muss ich sagen, das erstaunt mich das sehr, weil ich kenne ein paar Mailinglisten und eine produktive Atmosphäre über so einen langen Zeitraum habe ich sonst nirgendwo erlebt, muss ich sagen. Und das ist wirklich eine Qualität. Wir haben eine ganz breite Vielfalt von Meinungen. Wir haben Vielfalten eigentlich auf ganz vielen Gebieten. Wir haben ganz junge Leute, wir haben ganz alte Leute. Wir haben Leute, die aus dem technischen Bereich kommen. Wir haben Leute, die aus der Software kommen. Wir haben Leute, die aus dem politischen Sektor kommen. Wir haben Leute, die eher philosophisch angehaucht sind. Also es ist wirklich ein sehr breites Spektrum von Menschen, die auf die in diesem Projekt arbeiten oder ja, tätig sind. Und es sind auch Individuen. Also es sind, jeder ist sich selbst quasi. Also auch ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Und ja, die Leute sind natürlich oft in diesem Projekt drin, weil sie was davon haben, weil sie davon letztlich Selbstentfaltung haben. Und wir haben hier, gerade auf der Hauptliste, kann man das ganz gut beobachten, dass die individuelle Entfaltung von einzelnen Leuten, dass die geradezu die Voraussetzung für die Entfaltung aller ist. Nur durch diese individuelle Entfaltung von eigenen Ideen und sowas wird das gesamte Projekt weitergebracht. Das ist also und dient damit der Entfaltung von allen. Also es ist wirklich, hier kann man das eigentlich ganz gut schon sehen. Und ja, wie gesagt, vielleicht haben wir hier schon ein Stückchen, was man studieren kann. Teilweise haben wir uns einfach auch so ein bisschen an diesen Prinzipien der freien Software orientiert. So, das war das, was zu Vergangenheit und Gegenwart zu sagen war. Jetzt die Zukunft. Was ich jetzt darstellen möchte, ist natürlich ein bisschen visionärer, klar. Ist nicht ausgearbeitet. Weiß auch nicht, ob das so gut ist, weil ich denke, wir können viele Dinge heute einfach noch nicht denken, die in so einer Gesellschaft möglich wären. Ich habe auch was gegen Reißbrett-Utopien. Ist vielleicht hier und da ein bisschen gewagt. Mag sein. Schauen wir mal. Als einen Aspekt, den ich hier am Anfang gesetzt habe, eine politische Bewegung. Freie Software-Bewegung, kann man, glaube ich, heute ohne weiteres davon sprechen, erkämpft sich stärkere gesetzliche Rechte. Zum Beispiel für die Verbreitung freier Software, was wir heute auch schon haben. Also es gibt da den Vorgang um diesen KBST-Brief, wo eine Studie über den Einsatz freier Software in der Bundesverwaltung, die wurde kurzzeitig veröffentlicht, dann wieder zurückgezogen und auf heftigen Protest vom Linux-Tag e.V. in dem Fall ist die wieder auf den Webserver gestellt worden und damit wieder zugänglich. Hier hat quasi die Bewegung dafür gesorgt, dass freie Software verbreitet wird, in diesem Fall in der Bundesverwaltung. Solche Beispiele gibt es öfter. Es gibt eine politische Bewegung gegen Behinderung freier Software. Ich sage mal Stichwort Softwarepatente. Da gibt es einige Leute aus der freien Software-Szene, die da was gegen tun wollen, weil Softwarepatente eine Bedrohung für freie Software sein könnten. Und da wäre natürlich noch sehr viel mehr denkbar. Und was wir jetzt kürzlich zum Beispiel mal in der Liste, das hatten wir noch nicht so diskutiert, aber dass staatlich geförderte Ergebnisse frei zur Verfügung stehen. Es gibt es in den USA teilweise schon, wo staatlich geförderte Forschungen, wenn ich da recht informiert bin, sowieso der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden müssen, wäre was man hier auch fordern könnte. Was wir in der Liste mal diskutiert haben, bezieht sich so auf Grundversorgung, Leute, die Grundversorgung beziehen, gibt es heute noch nicht. Sozialhilfe ist wohl nicht so, kann man wohl nicht so unbedingt so bezeichnen. Eine Überlegung, die wir so mal durchgespielt haben, wäre, wie wäre es, wenn diese Leute wenn die sich in ihrer Zeit frei betätigen würden und ihre Produkte frei zur Verfügung stellen würden. Könnte ein Schritt sein, der ein Stückchen weiter in diese GPL-Gesellschaft führt. Wäre natürlich eine Übergangslösung, weil staatliche Alimentation, um im Kapitalismus zu überleben, aber es könnte ein Schrittchen sein. Was man teilweise jetzt schon sieht in der freien Software, was halt die Hoffnung wäre, auch des Projekts Ökonux, kann ich sagen, also zumindest ich für meinen Teil kann das sagen, dass sich die Bewegung, dass die beginnt, ihre Interessen auch durchzusetzen. Und das Spannende ist halt, wenn wir nicht ganz falsch liegen und das tatsächlich in Richtung einer neuen Gesellschaft geht, dann würde die Bewegung halt mit der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen eben auch die allgemeinen Interessen durchsetzen. Ja, Bereich freie Produktion. Klar, im Bereich der Informationsgüter gibt es da viele Möglichkeiten. Wie gesagt, freie Software ist natürlich freies Informationsgut. Wäre in anderen Bereichen natürlich auch denkbar. Ganz viel gibt es zum Teil auch schon. Wobei, muss man auch bemerken, in vielen Fällen, dass natürlich auch Expertinnen sein müssen in den Bereichen, in denen das stattfindet. Wenn sich zum Beispiel mal ein freies Zeitungsprojekt vorstellen würden, die Informationen, die es im Internet vielfältig gibt, aufsammeln und zu einer Webzeitung zum Beispiel zusammenstellen würden, wäre es natürlich schon günstig, wenn das Leute wären, die vom Fach sind, die Journalisten sind zum Beispiel. Also. Freie Hardware wird real, steht da mal. Es gibt heute schon relativ weitgehende Projekte, die wir hier auch haben. FPGAs, bestimmter Typ Chip, könnte hier eine wichtige Basis bilden für freie Hardware, die dann auch vereinheitlicht hergestellt werden könnten, am Anfang vielleicht noch ganz kommerziell. Aber da die in der Massenproduktion dann sind, würden die dann natürlich auch billiger werden und damit den Schritt auch kleiner machen. Fabber, ich hatte die vorhin erwähnt, breit verfügbar und billig. Könnte man sich vorstellen, dass sich eine Gruppe von Leuten beispielsweise so ein Teil anschafft und dass die das gemeinschaftlich nutzen. Käme natürlich auch auf den Preis an, dass an so einer Maschine dann diese Gruppe mindestens mal frei produzieren könnte. Freie Produktivgruppen, die industriell arbeiten, Bastlergruppen, sage ich mal, die mit industriellen Mitteln arbeiten. Vorstellbar wäre, dass sie sich einen ausrangierten Industrieroboter besorgen, den sie dann mit Daten füttern, die sie vielleicht aus dem Web haben oder so, die sie selbst variiert haben, ähnlich wie freie Software heute. Die Ideen der freien Produkte, ich denke, ja, das wäre das, was wir heute schon sehen können, in Ansätzen und was halt weiter Breite gewinnen müsste, dass diese Idee halt mehr Anklang findet. Hoffnung besteht ja deswegen, weil das Prinzip einfach Spaß macht. Communities entstehen, die machen den Leuten Spaß. Die Effektivität, das, was wir in der freien Software sehen, von solcher freien Produktion ist sehr gut und sie liegt im Interesse der Menschen, muss also nicht gegen sie durchgesetzt werden. Ein paar Organisationsformen, die man sich vorstellen kann. In der Übergangszeit auf jeden Fall noch Firmen, die an der freien Entwicklung selbst interessiert sind. Da gibt es gute Gründe, dass Firmen Entwicklungen nicht selbst machen, sondern dass die global, zum Beispiel unter allen Firmen, die da global arbeiten, dass die Entwicklungen global stattfinden, dass sie frei stattfinden. Einerseits, weil halt bekanntermaßen relativ hohe Qualität dabei rauskommt, aber auch, weil teilweise die Nebenkosten eines eigenen Designs sehr hoch sind, weil zum Beispiel das vermarktet werden muss. Ein freies Design muss nicht vermarktet werden, sondern es ist einfach da, kann von jedem benutzt werden. Es wäre vorstellbar, dass Entwicklungsökonomien frei kooperieren. Viele Entwicklungsökonomien haben ähnliche Probleme. Hier wäre gerade für die Menschen dort, wäre eine freie Kooperation sicher hilfreich. Nicht zuletzt deswegen, um auch unabhängiger zu werden von den Metropolenstaaten, von den reichen Staaten. Wieder vielleicht ein naheliegenderes Beispiel, man könnte sich vorstellen, dass es eine Gruppe gibt, die einfach Interesse an der Bahn haben, eine freie Bahngruppe, der die Bahn vielleicht betriebsinternes Wissen zur Verfügung stellt und die mit der Bahn zusammenarbeiten, die einfach Lust haben, dass Bahn besser funktioniert. Und da kooperieren. Fahrplanauskunft kann man auch zum Beispiel sagen, die ich vorhin erwähnt hatte, war früher mal, gab es ein E-Mail-Projekt, was jemand selbst gemacht hat, privat gemacht hat. der quasi die Bahn-CD genommen hat und das Ganze mit ein bisschen Software an E-Mail gehängt hat, sodass man sich da Auskünfte besorgen konnte. Jetzt hat das die Bahn selbst übernommen, aber da wäre auch denkbar, dass das eine freie Gruppe macht, zum Beispiel. Dann habe ich mir so mal überlegt, ja, wie ist denn das mit den ganzen Leuten, die so Beratertätigkeiten machen, die heute Verkaufstätigkeiten machen. Auch da bietet uns die Technik natürlich Möglichkeiten. Man könnte sich vorstellen, dass es Terminkalender gibt von solchen Leuten, die im Netz zur Verfügung stehen, mit denen man dann Termine ausmachen kann, sodass die also nicht permanent anwesend sein müssen und nicht diesen permanenten Leerlauf haben, den es heute im Verkaufsbereich ja oft gibt. Hier würden die Selbstentfaltungsbedürfnisse von zwei Gruppen quasi koordiniert werden können. Es wäre auch vorstellbar, dass die NGOs sich zu Maintainern weiterentwickeln, zu weltweiten Maintainern. Greenpeace wird der Ozonloch-Maintainer oder sowas. Die kümmern sich um die Frage, wie kriegen wir das Ozonloch kleiner. Ich denke, man braucht gar nicht so viel Fantasie, um sich sehr viel vorstellen zu können, was an Organisationsformen möglich ist. Teilweise sind die Hürden sehr niedrig, zumindest mal was die Machbarkeit betrifft. Und manchmal braucht es wirklich nur so ein kleines bisschen guten Willen. Und das Ganze ist auch mit demokratischen Grundsätzen durchaus vereinbar. Darauf auch jetzt noch ein bisschen mehr. Eine Politik jenseits der Geldinteressen. Freies Regierungswissen wäre zum Beispiel eine schöne Option, die leicht zu machen ist eigentlich. Dass das Wissen, was in der Verwaltung existiert, öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Dass alle das frei nutzen können. Alle sich eine Meinung bilden können dazu. Ich habe das Gefühl, die Anti-Atomkraft-Bewegung hat uns das teilweise auch schon vorgemacht, wie die einfach sich Informationen besorgt haben, die normalerweise nur bei den Firmen waren, die normalerweise nur in der Verwaltung waren, in der Administration quasi, und haben das ausgewertet und versucht zu verstehen und sich darüber eine Meinung gebildet. Sowas wäre ja, mit freiem Regierungswissen eben leichter zu machen. Freie Information verteilt auch Macht. Denn wenn Wissen Macht ist oder Information Macht ist und die Information frei zur Verfügung steht, dann ist sie natürlich verteilt, nicht mehr zentral bei einigen wenigen, die sie dann einsetzen können. Und damit haben wir natürlich auch eine Befreiung der Menschen. Und wir haben es hier natürlich auch mit Mitbestimmungsformen zu tun, die jenseits der Demokratie liegen. Viele freie Softwareprojekte beispielsweise sind nicht demokratisch im engeren Sinne. Also es wird da nicht abgestimmt und dann sind Mehrheiten da und dann wird anhand der Mehrheiten irgendwie entschieden, sondern da laufen die Dinge anders. Rough Consensus, das ist so ein Stichwort, was wohl häufig zutrifft, so ein rauer Konsens. Ich sage immer, wenn keiner mehr widersprechen muss. Aber im Grunde genommen ist das eine Weiterentwicklung demokratischer Prinzipien. Und daher auch die GPL-Gesellschaft insgesamt eine Weiterentwicklung der Demokratie, jenseits des Vertreterprinzips auch. Parlamentarische Vertretung ist in so einer Gesellschaft, zumindest so wie wir sie heute kennen, nicht mehr nötig. Und auch hier kann man natürlich sagen, dass die technologischen Möglichkeiten die Möglichkeit zur Mitbestimmung natürlich stark erweitern. Der Nutzen der Güter wird sich verändern. Der Nutzen zählt, sage ich mal. Was heute bei Waren zählt, ist deren Verwertbarkeit. Das ist das entscheidende Kriterium. Deswegen wird viel hergestellt, von dem man das, ich sag mal, zweifelhaften Nutzen hat. In einer solchen Gesellschaft würde der Nutzen als zentrales Element zählen. Hat auch den Vorteil, dass auch Produkte hergestellt werden könnten, die eben nützlich sind, aber in unserer Gesellschaft keinen Markt haben, weil der Markt zu klein ist, weil der Markt nicht kaufkräftig genug ist, etc. pp. und auch, wie man bei freier Software sieht, diese Produkte werden hergestellt aufgrund konkreter Notwendigkeiten. Auch das ist natürlich über die Marktvermittlung nur eingeschränkt war. Wobei hier auch von Nutzen auch breitbandig zu verstehen ist, zum Beispiel ökologisch. Also wir könnten da auch sagen, wir haben einen ökologischen Nutzen in dem Produkt und wenn wir das so machen, haben wir eine bessere Umweltverträglichkeit als anders. Alles das fällt heute raus. Es wäre auch zu erwarten, dass die Nutzerinnen Produkte konfigurieren und variieren können. Dadurch werden sie für die Nutzerinnen besser verwendbar. Sie können sie an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Und damit wird natürlich die Freiheit der Nutzerinnen gesteigert, aber auch die Freiheit der Produzentinnen wird gesteigert, weil die durch die Anpassbarkeit schlicht und ergreifend weniger Ärger haben. Wenn die Produkte herstellen, die mit relativ wenigen Handgriffen an verschiedene Aufgaben anzupassen sind, dann müssen die sich nicht um jedes Detail selber kümmern. Ist ja unter Umständen auch ganz schön. Und es ist auch damit zu rechnen, dass wir noch stärker als schon heute mit Modulen arbeiten werden, die eben Flexibilität bringen. Baukastensysteme gibt es auch heute schon und die bieten einfach Freiheitsgrade, weil man vorgefertigte Einheiten relativ flexibel zu ganz verschiedenen Dingen zusammensetzen kann. Auch im Auto gibt es da ganz neue Entwicklungen, wo Autofirmen sich zusammentun, wenn ich das richtig verstanden habe, und quasi konfigurierbare Autos bauen oder das überlegen, das zu tun. Wäre vorstellbar, dass die in verschiedener Hinsicht zu konfigurieren sind, individuell, aber auch zum Beispiel regional, dass man sagt, naja, für Einsatz auf dem flachen Land oder sowas brauchen wir ein anderes Fahrwerk oder irgendwie sowas. Die freien Güter, die vor allen Dingen auf den Nutzen abgestellt sind, fördern die individuelle Selbstentfaltung, sowohl der Nutzerinnen als auch der Produzentin. Und auch die Verantwortung geht natürlich dann stärker in Richtung der Nutzerinnen, weil die einfach auch mehr tun können. Neue Einrichtungen, auch hier kann man sich ein paar Sachen vorstellen. Was heute allgemein nervt, Werbung, könnte man sich auch in einer nützlichen Variante vorstellen, sowas wie Produktinformation. Die Werbung, die wir heute kennen, die kommt aus dem Verwertungsinteresse und das, denke ich, ist der fundamentale Grund, warum die nervt. Was hingegen ja durchaus sinnvoll ist, ist eine Information über bestimmte Produkte. Gibt es heute teilweise schon auf guten Websites, kann man schon Produktinformationen finden. Sowas können wir uns natürlich auch weiterhin gut brauchen. Maintainer, heute würde man vielleicht Führungskräfte sagen, wobei die halt das Führen halt in der Form nicht mehr, zumindest in der hierarchischen Form nicht mehr so stattfinden wird. Maintainer und Maintainerinnen wird man brauchen. Man kann sich vorstellen, dass es dafür spezialisierte Schulen gibt, die Leute ausbilden, Maintenance-Aufgaben zu übernehmen. Wobei bei Maintainern vielleicht als Fußnote anzumerken ist, dass Leute, die so Maintenance-Aufgaben übernehmen in freien Projekten, das nur deswegen tun oder tun können, weil sie das Vertrauen haben von den anderen und weil sie das wahrscheinlich dann auch gut machen. Also es gibt, wenn ein Maintainer oder eine Maintainerin anfängt, ihre Macht zu missbrauchen, die sie vielleicht hat, dann sind die Leute auch sehr schnell weg. Klar. Sind ja schließlich nicht gezwungen, da zu bleiben. Was auch vorstellbar wäre, dass wir freie Gruppen haben, die sowas wie Öko-Rucksäcke von Gütern berechnen, die uns also sagen, was konkret an Umweltverbrauch in einem Gut drinsteckt. Das könnte vielleicht ein Äquivalent sein, ein konkretes Äquivalent zu der Begrenzungsfunktion, die Geld hat. Und dann nochmal so als technische Idee, eine Rohrpost als Transportmedium Auch da gibt es interessante Studien, was da heutzutage möglich wäre. Transportsystem ist sicher ein Bereich, in dem sehr viel geschehen muss. Ich denke, es gibt viele neuartige Einrichtungen, die sinnvoll sein werden. Vieles Alte wird mal in vielleicht abgewandelter Form weiterverwenden können, aber es wird auch vieles Neue geben müssen. Vorletzte Folie. Paar individuelle Aspekte. Die Würdigung für Leistung, Anstrengung, Fähigkeiten etc. Alles das wird natürlich auch weitergehen. Auch heute, sage ich mal, freie Softwareentwicklerinnen haben, denke ich, in vielen Fällen das Gefühl, dass ihre Leistung gewürdigt wird. Wobei das hier natürlich nicht in Form geschieht, dass halt ein Geldbetrag auf dem Konto erscheint, was ja, ich sag mal, auf der menschlichen Ebene zumindest sehr, sehr dürftig ist. Aber dieses elementare menschliche Bedürfnis nach Anerkennung, das wird es natürlich weiterhin geben und das wird auch weiterhin beziehungsweise verstärkt dann eben auch auf eine menschliche Art und Weise erfüllt werden. Wir brauchen für die Individuen die Möglichkeit zur Selbstentfaltung. Das produktive Tun, schon erwähnt, muss Spaß machen. Die notwendige Tätigkeit darf nicht zu viel sein, damit eben auch der Raum für kreative Entfaltung bleibt. Maschinen würden halt in der Produktion uns da viel abnehmen können. Und auch die Verantwortung der Individuen würde natürlich steigen. In der freien Software übernehmen Leute Verantwortung für ihr Tun. Also die verantworten das schlicht und ergreifend selbst, was sie da tun. Und ich denke, die Freiheit hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Würde also auch die Freiheit ein bisschen gestärkt. Es wäre nicht mehr die Frage, was muss ich heute tun, also was muss ich heute tun, sondern die Frage, was will ich heute tun? Das wäre die entscheidende Frage und natürlich auch, was ist notwendig. Aber das kann man natürlich so interpretieren, was will ich heute tun, um die Notwendigkeiten zu beseitigen. Aber nicht mehr, wie kann ich heute meine Kohle verdienen? Das ist nicht mehr die Frage. Diese Selbstentfaltung ist vielleicht schon fast trivial, aber die bringt natürlich auch individuelle Lebensqualität. Und ich denke, darunter darf eine Messlatte für eine neue Gesellschaft heute einfach nicht mehr liegen. Ja, letzte Folie, neue Interessenlagen. Ich denke, wenn wir von heute aus schauen, dann werden sich Interessenlagen verändern. Ich denke, das ist deswegen ganz besonders wichtig, weil Interessen letztlich Gesellschaften bestimmen. Und andererseits natürlich auch gesellschaftlich bestimmt sind. Also Kapitalinteresse beispielsweise ist natürlich was, was auch stark durch eine bestimmte Gesellschaftsform bestimmt ist. Die Interessenlagen würden sich in so einer Gesellschaft verändern. Produzentinnen sind nicht mehr an ihrem Absatz interessiert. Macht ja keinen Sinn mehr. Mehr Absatz bringt den Produzentinnen überhaupt nichts, bringt ihnen keinen individuellen Gewinn. Der Massenabsatz ist auch irgendwie auch nicht mehr, ist noch sinnvoll, eventuell um eine Qualitätssteigerung hinzukriegen. Ein Phänomen, was wir auch bei der freien Software beobachten können, dass die Software, die weiterverbreitet ist, oft in einer höheren Qualität vorliegt als Sachen, die selten genutzt werden. Und es hat auch keiner mehr ein Interesse daran, Produkte aufzudrücken irgendwem, sondern Produkte stehen zur Verfügung. Und werden nicht mehr aufgedrückt. Und auch die Produzentinnen selbst wollen natürlich pflegeleichte und langlebige Produkte haben. Konkurrenz als Anreiz zur Verbesserung wird überflüssig sein, weil die Menschen selbst, die die Produktion machen, selbst ein Interesse daran haben, hohe Qualität zu erzeugen, weil das Teil von Selbstentfaltung ist, was wir in der freien Software auch beobachten können. Knappheit ist woran niemand mehr Interesse haben kann. Knappheit schränkt ein. Knappheit ist Voraussetzung für eine Verwertung. Für eine GPL-Gesellschaft ist sie keine Voraussetzung, ganz im Gegenteil. Und in der GPL-Gesellschaft hätte niemand mehr was davon, dass Güter knapp sind. Arbeit, wenn wir von Arbeit sprechen wollen, wird gearbeitet, um Arbeit zu sparen. Das, was heute noch heißt, Arbeit, Arbeit, Arbeit als Forderung, das wird ein Fluch werden. Was es heute genau genommen auch schon ist. Notwendige Tätigkeit wird minimiert werden, zugunsten selbstentfalteter Tätigkeit. Und es wird durch Abwesenheit von Tausch und Geld wird es keinen strukturellen Zwang mehr zur Tätigkeit geben. Also wenn niemand mehr Geld für irgendwas kriegt, dann wird er auch durch diese Struktur nicht mehr dazu gezwungen zu arbeiten oder so. Es müsste halt dann so sein, dass die selbstentfaltete Tätigkeit die Grundlagen der Gesellschaft von alleine reproduziert. Naja, und diese veränderten Interessenlagen insgesamt machen halt eine Tauschwirtschaft absurd. Ja, ich habe jetzt in dem ganzen Vortrag an vielen Stellen so angedeutet, dass sich das alles schon so ein bisschen von alleine entwickeln wird. Das denke ich nicht. Also ich denke, dass auch wenn gerade im technischen Bereich neue Möglichkeiten entstehen, dass es trotzdem politischen Handelns bedarf, um diese Möglichkeiten auch in eine neue Realität zu verwandeln. Naja, und das ist halt so ein bisschen auch, zumindest für mich, ein Ziel von diesem ganzen Projekt Ökonux und nicht zuletzt auch von der Konferenz. Vielen Dank. Da wir alles aufzeichnen möchten, wenn ihr längere Anmerkungen habt, dann nehmt bitte das Mikro. Und bei Fragen wiederhole ich die einfach. Ja, aber das Mikro hört es nicht. Ja. Ich schreibe mir am liebsten ein paar Fragen auf und beantworte die dann gesammelt, wenn es geht. Also wenn ich dich richtig verstehe, willst du sowas andeuten wie, ich sag mal, wie nennt sich der Begriff, Anerkennung als Währung, oder ist das zu verkürzt?
Ja.
Okay. Anerkennungsökonomie, das ist das Stichwort, genau.
Zunächst mal, das hattest du ja schon angedeutet, also irgendeine antikapitalistische Strategie muss ein bisschen deutlicher formuliert werden, ja, wenn man so ein Ding vorstellt. Nur ein Beispiel, nicht? Die NGOs, also Greenpeace, hast du mehrfach erwähnt. Greenpeace ist im Wesentlichen eine Veranstaltung der fortschrittlichen Versicherungswirtschaft. Ja? Es wird im Wesentlichen vom Gerling-Konzern, von Rolf Gerling, ja, finanziell unterstützt. Also das Kapital ist außerordentlich flexibel, auch was das Ergreifen von Möglichkeiten angeht. Zweite Frage, habt ihr euch mal überlegt, ob man das nicht in Romanform darstellen kann. Es gibt einen sehr schönen Roman, der eine etwas andere Utopie umschreibt, Snow Crash, ja, von Neal Stephenson. Diese Qualität, und ihr würdet merken, wenn ihr das versucht, ja, wie viel an dieser Utopie noch ausgestaltet werden muss, um sie überhaupt plausibel zu machen.
Also ich habe jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, ich mache erstmal eine Antwortrunde. Wovon lebt die arbeitslose Kassiererin? Also ich sag mal, die Frage zielt letztlich auf den Übergang, auf eine Übergangszeit. Was ist, wenn... Ja. Mhm. Das ist dieser Aspekt der Notwendigkeit.
Ja, aber sie verdient, also sie versucht ihre Kinder dann zu unterhalten.
Ja, ja. Naja, also ich sag mal, so die vollendete Utopie, da wäre es halt so, dass Güter sowieso frei zur Verfügung stehen, also auch Lebensmittel. Das heißt, die müsste kein Geld mehr verdienen, um sie zu kaufen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das, worauf sie Lust hat, sage ich mal. Also ich meine, das klingt für unsere Ohren heute alles... Ja. Ich sag mal, ich glaube, grundsätzlich fällt es uns heute sehr schwer, uns das vorzustellen. Und grundsätzlich denke ich auch, dass es nicht so sein wird, dass alle Menschen durch die Welt rennen und sagen, oh, jetzt habe ich ungeheuer Bock da drauf und das den ganzen Tag und 365 Tage im Jahr machen. Zweifellos. Es wird sicher weiterhin Sachen geben, die notwendig sind, die nicht in Selbstentfaltung zu verpacken sind, sage ich mal. Ziel wäre halt, diese Dinge weniger zu machen. Also Ziel wäre halt, diese Dinge zu automatisieren, da wo das geht. Und ich meine, man muss auch sehen, dass Menschen schon immer das getan haben. Menschen haben schon immer Notwendigkeiten beseitigt, auch ohne, dass es den Zwang gab. Also ich denke, Notwendigkeit ist auch einfach ein Antrieb für Menschen, was zu tun. Also... Ja, und wenn du sagst, die arbeitslose Kassiererin, wie gesagt, das zielt halt so in Richtung von der Übergangszeit, also wo die Keimformen sich weiterentwickeln, wenn sie es denn tun, was ich hoffen würde. Und das ist natürlich die Frage, es gibt natürlich Reibungen. Klar, wenn die neue Gesellschaft heranwächst in der alten, dann beißt sich das natürlich. Können wir auch jetzt schon in der freien Softwarebewegung sehen, so an den Rändern gibt es diese Effekte auch da schon. Kann ich nicht sagen, was da heute passiert. Werden wir sehen. Also ist sicher nicht einfach. Ist es soweit erstmal okay?
Also man muss ja sehen, dass wenn immer mehr automatisiert wird, wie Stefan das gerade gesagt hat, dass dann Arbeitslosigkeit als eine Art Selbstverständlichkeit wird. Und wenn das so kommt, dass immer mehr Leute arbeitslos werden. Das ist richtig. Genau, das wollte ich gerade sagen. Man kann die Arbeit nicht umverteilen, die Arbeit wird weniger. Also heute ist es nicht mehr erforderlich, eine Straße, die weggerissen und neu gemacht wird, mit einem Presslufthammer aufzureißen, sondern dafür gibt es Maschinen, die das einfach weggraben. Das heißt, die Arbeit wird weniger. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, und die Arbeit kann aber deshalb nicht einfach umverteilt werden, weil die Arbeiten, die dann noch übrig bleiben, ein hohes Maß an Verantwortung erfordern oder ein hohes Maß an, an geistigen Fähigkeiten. So, dadurch kann die Arbeit nicht umverteilt werden und es wird eine Selbstverständlichkeit werden, dass ein bestimmter Anteil, der noch höher ist als der jetzige, vielleicht 20%, vielleicht 50% der Leute einfach arbeitslos sind. Und um diese Situation nicht zu einem zu sozialem Zündstoff werden zu lassen, muss sich die Gesellschaft etwas einfallen lassen, um die Arbeitslosen in einer vernünftigen Weise zu versorgen. Das, was jetzt an Sozialhilfe als Lösung gebracht wird, das reicht dafür nicht aus.
Im Gegenteil, das soll ja sogar noch schlimmer werden mit den Essensmarken, wenn er schon mal die
Bewegungsmarken. Ja, das ist aber Blödsinn. Und jeder Politiker, der halbwegs klar im Kopf ist, der bringt solche Vorschläge nicht.
Ich wollte nur sagen, aber der Trend geht dahin, dass noch mehr
anfangen. Weil wahrscheinlich überall Leute die Straßen fegen und irgendwo als Hotelboys vor Türen rumstehen, damit diese Leute nicht über eine gewisse Anzahl steigen. Da wird sich irgendwas finden, werden die Löhne halt weit genug sinken.
Na schön, das ist dann aber. Okay, ich gehe mal wieder zurück.
Also ich möchte auf den Punkt auch noch ein bisschen eingehen. Ich denke, dass die Menschen natürlich, also andersrum, ich muss andersrum anfangen, dass Menschen heute dazu oder aufwachsen in dem Wissen, ich muss Geld verdienen. Das ist das, was das Leben ausmacht. Das wäre natürlich in so einer Gesellschaft. Ja, aber das heißt heute Geld verdienen. Das heißt heute Geld verdienen. Also, und es wäre halt, ja, ich sag mal, es müsste sich auch in den Bedürfnissen, und es ändert sich teilweise auch schon in den Bedürfnissen, dass die Leute was anderes wollen als Geld verdienen. Dass die Leute was wollen, was, ja, was, ich sag's mal wieder so platt, das, was ihnen Spaß macht, was ihnen Selbstentfaltung bringt. Und ich denke, gerade die Arbeitslosen, im Grunde genommen gibt es da ein riesiges Potenzial, weil die haben Zeit, aber die denken halt, so ist zumindest meine Wahrnehmung momentan, die denken halt in Arbeitskategorien. Und alles, was jenseits dieser Arbeitskategorien ist, ist nichts wert für die. Also das ist, das macht für die keinen Sinn. Da könnte sich im Grunde genommen was ändern. Die könnten eigentlich in so eine freie Tätigkeit einsteigen. Nicht alle als Programmierer, klar. Aber es gibt wirklich unglaublich viele Felder menschlicher Aktivität, auf denen man sich austoben kann. Also ich denke, da wäre ein Potenzial. Und in der Tat, wenn es da eine Vernetzung geben könnte, fände ich spannend. Also, ja, das Problem ist, Friedrich Berg, also das Problem ist, mir ging es schon darum, dass es eben auch tauschfrei ist. Und Friedhof Bergmann, da, mit dem habe ich so, naja. Da gibt es Elemente, ja. Da gibt es Elemente, die man auch bei uns wiederfinden kann, ja. Aber das, in die Diskussion möchte ich jetzt nicht so tief einsteigen. Ich habe gerade die erste Frage beantwortet, also die erste Anmerkung. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, positive Rückmeldung kann massenhaft auch besser sein. Das war so die Frage, es hat keiner mehr ein Interesse an einer massenhaften Verbreitung von Produkten oder sowas. Und ich hatte dich dann ein bisschen dahin geschoben, Anerkennung als Währung, Anerkennungsökonomie und so. Also Anerkennungsökonomie würde ich sagen, das ist einfach, ja, das ist so ein Modebegriff, der von einigen auch sehr vertreten wird. Ich halte das schlicht und ergreifend für Quatsch. Anerkennung ist keine Währung. Ich kann mit Anerkennung nicht in die Bäckerei gehen und die berühmten Brötchen kriegen. Das funktioniert nicht. Also Anerkennung ist auch nicht transitiv. Geld ist transitiv. Wenn ich von einem Geld bekommen habe, kann ich das an den Nächsten weitergeben. Mit Anerkennung funktioniert das nicht. Alles Sachen, die für eine Währung unabdingbar sind. Deswegen glaube ich nicht, dass Anerkennung als Währung irgendwie ein sinnvolles Konzept ist. Funktioniert einfach nicht. Dann meinst du, dass die positive, also dass massenhaft, also wenn viele Leute mein Produkt verwenden, was ich hergestellt habe, was ich programmiert habe vielleicht, dass das irgendwie besser für mein Ego ist, als wenn das nur wenige Leute benutzen. Da würde ich sagen, kann sein, kann auch nicht sein. Kann sein, dass, also was weiß ich, wenn ich im pflegerischen Bereich oder sowas, wenn ich einzelne Menschen pflege, dass es mir völlig reicht, dass ich dieser Person helfen kann oder sowas, dieser einen Person. Also ich denke, man kann das nicht so pauschal sagen. Kann sein, kann auch nicht sein. Zu Greenpeace. Greenpeace sei heute schon vom Kapital unterwandert, sage ich mal. Mag sein, auch das. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, es handelt sich natürlich um alles, was wir heute in der Gegenwart sehen können, um Formen, die im Kapitalismus existieren. Und natürlich versucht der Kapitalismus, sich auch Teile davon nutzbar zu machen. Die Frage wäre halt, geht das überhaupt oder geht das nur bis zu einer bestimmten Grenze? Ich würde halt sagen, es gibt bestimmte kapitalismusimmanente Grenzen, bis zu denen es geht. Danach geht es nicht mehr. Die Selbstentfaltung der Lohnarbeit ist ein Beispiel dafür, wo es eben nicht mehr funktioniert. Und bei Greenpeace, selbst der Zustand, den Greenpeace heute ist, mag sein, wie er will. Das Entscheidende wäre mir daran, dass sich hier von unten etwas gebildet hat, was heute global kooperiert und was auch schon früher global kooperiert hat. Und es gibt ja auch andere Beispiele, Robin Wood oder sowas zum Beispiel. Also ich denke, dass NGOs als Idee schon ein sehr interessantes Gebiet sind, was unsere Diskussion betrifft. Ja, das ist dann, ob wir schon mal versucht haben, einen Roman zu schreiben. Ja, es gibt in der Tat das utopische Klo, was so ein bisschen das Ganze ja prosamäßig aufarbeitet. Und ja, was noch alles fehlt, klar, es fehlt haufenweise, völlig klar. Wir stehen heute, wenn ich mal das vergleiche mit der Entwicklung vom Feudalismus zum Kapitalismus, dann würde ich sagen, wir stehen heute vom Zustand her so 1750 in der Gegend. Wir können heute erst Umrisse erahnen. Also ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Ich glaube nicht, dass es 100 Jahre dauern wird. Ich glaube, dass es wesentlich schneller gehen wird. Also die Entwicklung ist ja auch wesentlich schneller heute. Aber wir können heute viele Dinge nur erahnen. Wir können heute kein vollständiges Bild haben. Vor 200 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, wie es heute aussieht auf diesem Planeten. Niemand. Es wäre einfach nicht denkmöglich gewesen. So gesehen habe ich auch so meine Zweifel, dass das Sinn macht. Also so eine komplette Utopie mit allem Pipapo zu entwerfen, weiß ich nicht. Kann interessant sein, um was zu illustrieren, aber man darf das nicht zu ernst nehmen, denke ich. Woher kommt die Hoffnung? Sind das nicht alles nur Nischenentwicklungen? Also ich denke, gerade freie Software ist das beste Beispiel dafür, dass es keine Nischenentwicklung ist. Freie Software findet in einem Bereich statt, der im Kapitalismus ungeheuer wichtig ist. Software ist ein hochmodernes Produkt entsteht mit hochmodernen Produktionsmitteln. Und das Spannendste daran finde ich, dass es sich halt im Kapitalismus, die Keimform, das, was wir als Keimform bezeichnen, dass sich das da entwickelt und da mächtig wird. Und das ist eigentlich, also daraus schöpfe ich wesentlich die Hoffnung, dass das wirklich in eine neue Gesellschaftsformation münden könnte, zusammen mit ein paar anderen Dingen, wie zum Beispiel, ich hatte es heute Morgen in der Begrüßung erwähnt, diesen neuen Faktor digitale Kopierbarkeit, den wir früher nicht hatten. Also es gibt Entwicklungen auf der technischen Ebene und denen folgen Entwicklungen auf der, ja, wie soll ich sagen, auf der gesellschaftlichen Ebene in Form von freier Software zum Beispiel nach. Und da sehe ich eine Bewegung und ich denke, diese Bewegung wird sich weiter durchsetzen. Das ist eigentlich so das, warum ich da relativ hoffnungsvoll bin. Okay, das war's, was ich bisher an...
Ich fand den Vortrag klasse und konnte auch vieles nachvollziehen. Eine Aspekte, wo ich noch was dazu sagen will, eben dass eben Selbstentfaltung ja auch, gerade du hattest das Beispiel Kinder großziehen genannt und man könnte jetzt viele Bereiche nennen, meinetwegen auch Kochen für andere. Und das Problem ist aber, dass diese eigentlich Sachen, die Bereiche, die Selbstentfaltung bedeuten, dass die aber oft eine Überforderung sind, weil es eben bedeutet, sozusagen nur Vater zu sein oder nur Mutter zu sein, dass es bedeutet eben 5 oder 7 Mal die Tage zu kochen und dann in dieser Häufung wird es dann eine Überforderung. Insofern wäre eben gerade das eben die Kritik oder eine Kritik der Lohnarbeit zu sagen, 40 Stunden gewissermaßen in einem Bereich monoton dasselbe zu machen, das ist einfach unmenschlich und das muss zurückgenommen werden. Und insofern würde ich sagen, diese Bereiche, was Selbstentfaltung bedeutet, ist eigentlich sehr mannigfach, sehr vielseitig und hat eben gar nicht so viel mit Technik auch zu tun. Würde eben plädieren, also mir kam es jetzt so vor, und du hast sehr viele Beispiele aus dem Technikbereich genommen, aber im Sozialen würde ich dir genauso viel Sachen auch nennen können, wo ich das auch so sehe. Und da ist eben eine Sache, dass eben diese Selbstentfaltung als Potenzial durchaus da ist, die dann als Monotonie, aber als Last und als Übel empfunden wird. Insofern müsste das zurückgefahren werden. Das heißt eben vielfältig tätig sein, meinetwegen nur 2-mal 2 Tage in der Woche kochen und die anderen Tage was anderes machen. Und da ist gewiss auch eine Nähe auch zu dem Bergmann-Konzept, wo ich es nicht so vertrete wie er, sondern eher in emanzipatorischer Sicht. Aber es steckt da drin, sozusagen 2 Tage muss man auch die Lohnarbeit über sich ergehen lassen. 2 Tage gewissermaßen bedeutet es eben Eigenarbeit im Sinne der Notwendigkeit, meinetwegen Wohnung auszubauen, zu kochen etc. Und das dritte Drittel, das wäre für ihn eben dieser genaue Bereich, wo man sagt, das ist jetzt die originale, nur für sich Entfaltung, was mir jetzt total wichtig ist und Spaß macht. Noch einen Gedanken zu eben der Sache mit der Arbeitslosigkeit. Eine Antwort wäre eben auch zu sagen, es müsste in der Politik möglich werden, mit weniger Geld trotzdem besser zu leben. Das braucht aber die Bedingung, dass man eben sozusagen an anderer Stelle die Lebenshaltungskosten senken kann. Wenn es also möglich ist, zum Beispiel das Wohnen zu sozialisieren in Genossenschaften oder sich selber Wohnungen ausbauen kann, dann ist es zum Beispiel auch möglich, mit weniger Geld auszukommen, meinetwegen auch mit weniger Lohnarbeit. Und das wäre eine Möglichkeit und könnte eben trotzdem ganz gut leben, auch im weiteren Sinne selbstbestimmt. Das wäre auch möglich, da eine gewissermaßen eine Politik gegenüber dem Staat zu sagen, rück die Häuser raus, nutzt die Möglichkeiten, dass eben kommunales Eigentum anders genutzt wird. und dass meinetwegen in Bürgerzentren auch so Fäbermaschinen aufgestellt werden, wo die Leute sich dann selber produzieren können und dadurch auch Dinge bekommen.
Ich bin ein bisschen skeptisch, was so diese Konzepte billiger Leben betrifft. Ich sag mal, ich werde einfach radikaler und sag, billiger Leben, ja, aber dann durch freie Produkte. Also ich wäre wirklich ziemlich radikal für einen Ausstieg aus der Tauschwirtschaft. Und Genossenschaft ist kein Ausstieg, sage ich mal, sondern Genossenschaft ist nur, wir werden praktisch selber die Unternehmer. Aber damit ist man nicht ausgestiegen. Also das quasi das Eigentum, ja schon, aber damit steigst du ja nicht aus der Verwertung aus praktisch, sondern du machst nur den Teil, den vorher der, was weiß ich, Vermieter oder so gemacht hat, den machst du jetzt selber. Also das, da bin ich ein bisschen skeptisch. Billiger Leben aber kann man natürlich heute schon, indem man zum Beispiel freie Software verwendet. Also wenn du musst ja Microsoft da nichts mehr in den Rachen schmeißen, was du legalerweise ja tun musst. Also Und ich würde halt lieber in diese Richtung denken, sage ich mal. Also das halte ich für vielversprechender. Sie steigen nicht aus. Also das ist, denke ich, wirklich gerade das Spannende, was wir in freier Software sehen, sie steigen nicht aus. Sondern sie steigen eigentlich in was Neues ein, und zwar an der Spitze auch der innerkapitalistischen Entwicklung. Wie gesagt, Software ist ein hochmoderner Bereich. Und wenn du dir mal anschaust, was es so an freien Hardwareprojekten gibt, was wir teilweise hier haben, die sind nicht ausgestiegen, das kann man so nicht sagen, sondern die machen was es schon gibt an der Spitze der Entwicklung, auf neue Art und Weise. Zum Beispiel gibt es auch, werden wir morgen, wenn ich mich recht erinnere, werden wir einen Vortrag haben zu einem Projekt, was freie Autos bauen will. Also ziemlich ambitioniert, aber die steigen nicht aus. Also das ist mir wichtig. Also die steigen nicht aus der Gesellschaft und machen irgendwo ihre Insel der Glückseligen, sondern die steigen in was Neues ein. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Ja, ich sag mal, der Rest der Gesellschaft wird einfach durch den ganz konkreten Nutzen nachgezogen. Dieses Vorurteil wird spätestens in 5 Jahren der Vergangenheit angehören. Also ich kann nur sagen, heutzutage wäre zum Beispiel Office benutzt, der ist mit StarOffice vollständig zufrieden. Das ist inzwischen auch unter der GPL, also inzwischen auch ein freies Stück Software, aber der kennt das, was er aus Word oder sowas kennt, das kann er da wiederverwenden. Ein wesentlicher Unterschied ist, StarOffice stürzt nicht so oft ab, ist ja vielleicht kein Nachteil, aber wirklich, das ist, inzwischen muss man sagen, ist das ein Märchen, dass freie Software so wahnsinnig kompliziert ist, das ist nicht wahr. Also freie Software, die hat heute, also wenn du eine Linux-Distribution kaufst beispielsweise, als interessierter Laie kannst du die ohne weiteres installieren, habe ich mehrere Leute, kenne ich, die das gemacht haben, und du kannst damit arbeiten, also das ist kein Problem. Und die können auch Word-Dateien lesen, also StarOffice beispielsweise hat Filter für Word-Dateien und sowas, das ist alles kein Problem. Also es ist heute bei weitem nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren noch war.
Vergangenheit gegenüber der Zukunft der GPL-Gesellschaft genannt, bist allerdings in dem Vortrag eigentlich nicht so richtig darauf eingegangen, was ist denn nun die GPL-Gesellschaft? Also man konnte es heraushören und jetzt am Ende hast du es auch gesagt, kein Kapitalismus, keine Tauschwirtschaft, aber beispielsweise hast du an einer Stelle von freiem Regierungswissen geredet, also Regierung scheint es dann doch noch zu geben in der GPL-Gesellschaft.
Wesensschnitt, kann ich nur sagen. Also würde ich eher nicht vermuten. Also die Frage war...
Wenn keine Regierung, warum dann freies Regierungswissen?
Ja, das wäre mehr eine Übergangsform.
Also, gut, mein Einwand oder mein Verdacht, der damit verbunden ist, dass also diese GPL-Gesellschaft doch etwas vage blieb. Du bist im ganzen Vortrag von einer Menge von technischen Möglichkeiten ausgegangen. Das ist technisch möglich, das ist eine Begünstigung und so weiter. Du hast eben auch nochmal auf die Frage, was dir die Hoffnung für so eine Veränderung gibt, gesagt, naja, die digitale Kopierbarkeit. Was ich vermisst habe, war irgendeine Art von Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Das scheint irgendwie keine große Rolle zu spielen. Und wenn man das jetzt mal bösartig überspitzt sagen wollte, drängt sich mir der Verdacht auf, also wenn das richtig ist, was du sagst, den Kapitalismus sind über die letzten 200 Jahre, wo die Menschen mal mehr, mal weniger dagegen angerannt sind, anscheinend deswegen nicht losgeworden, weil wir noch keinen PC und kein Internet hatten. Und jetzt haben wir das und es geht eigentlich nur noch darum, das richtig zu nutzen an vielen kleinen Stellen und dann wird es irgendwann mal zusammenwachsen. Und wir wachen dann irgendwann morgens auf und stellen fest, wir sind in der GPL-Gesellschaft. Und da wäre ich doch etwas skeptisch, ob man da nicht einer neuen, die ja auch sehr, sehr wichtigen, und du hast viele interessante Beispiele ja auch beigebracht, Entwicklung aufsetzt, wie das ja historisch schon des Öfteren der Fall war, also solche technisch bestimmten Utopien, gab es ja immer dann, wenn es große technische Umbrüche gab, also im 19. Jahrhundert, wo sich Maschinen durchsetzen, da gab es ja auch eine ganze Reihe von Utopien, die sagten, meine Güte, man spart jetzt dermaßen Arbeit dran, das gibt eine ganz neue Gesellschaft, nicht ganz so lange her, vor circa 30 Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er, als so eine erste große Computerisierungswelle rollte, also nicht die PCs, sondern die Großrechner, also heute würde man sagen Großrechner, damals waren es die einzigen, überall eingesetzt worden sind, da hat man auch schon von wissenschaftlich-technischer Revolution gesprochen, von einer völligen Veränderung der Produktionsprozesse, also das, was du heute so hervorhebst, das scheint mir also als Argument gar nicht so neu zu sein. Ja, die Diskussion ist so nach 5 oder 10 Jahren ziemlich sang- und klanglos verendet, weil sich, also das wäre meine Vermutung, weil sich gesellschaftliche Veränderungen eben nicht rein aufgrund einer Technik, weil die nicht rein aufgrund einer Technik determiniert sind, weil man da von Macht- und Herrschaftsverhältnissen nicht in der Weise absehen kann. Und nur noch das als letzter Satz, wenn man davon so absieht, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, weil freie Software außerhalb von Tauschverhältnissen produziert worden ist, da hast du vollkommen recht, dass sie deshalb auch nicht der Verwertung unterliegen würde. Und das, glaube ich, ist ein ganz grundlegender Irrtum.
Da müsste man sich hier nochmal länger drüber unterhalten. Das würde ich aber nicht so gerne hier machen. Ja, du hast viel gesagt. Also ich denke, das, was vor 20 Jahren Großrechner und so sagst du, was die da diskutiert haben, das findet ja auch statt. Also viele, also ich weiß nicht, früher war irgendwie diese Diskussion um die menschenleere Fabrik oder sowas, dann hat man irgendwann mal gejubelt, das wird es nie geben. Also Fakt ist, dass wir nah dran sind. Also hier vielleicht nicht so, in Japan noch viel mehr, aber da haben ganz viele Entwicklungen stattgefunden. Was ich neu finde an freier Software, das ist, wir haben es mit einer neuen Form zu tun. Wir haben es mit einer neuen Form von Vergesellschaftung zu tun. Und zwar jenseits des Tauschprinzips. Gut, da, wie gesagt, da können wir gerne noch mal drüber streiten. Aber und das, denke ich, ist das wirklich, ja, ich sag mal, das historisch Neue, was wir da dran sehen. Und das ist auch das, wo ich sagen würde, das hebt es von anderen technisch orientierten Utopien, ist vielleicht gar nicht so falsch, technisch orientierten Utopien hebt es davon ab. Wenn ich zum Beispiel an utopische Vorstellungen denke, die im klassischen Sozialismus vorgeherrscht haben, und die dann in der Sowjetunion ja teilweise umgesetzt worden sind, die waren eben nicht jenseits des Tauschverhältnisses, sondern die haben das ein bisschen anders gemacht, aber im Prinzip sind die weiterhin drin geblieben. Und das, was wir heute sehen, und das, denke ich, ist wirklich historische neue Qualität, ist, dass wir eine Vergesellschaftungsform in der Keimform sehen, die eben jenseits dessen ist. Deswegen, denke ich, haben wir wirklich da was Neues. Zu den Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Ja, also da kann ich momentan nur sagen, was wir an Diskussionen auf der Liste bisher hatten, ist das mehr oder weniger nicht vorgekommen. Ganz richtig. Kann man wahrscheinlich auch sagen, das ist sicher noch ein blinder Fleck. Da würde ich auch gerne, dass wir noch mehr uns Gedanken drüber machen. Aber auch hier würde ich gerne wieder das Beispiel der freien Software hernehmen. Freie Software setzt sich, ja, unterläuft Machtverhältnisse in gewisser Weise. Das auch hier, und auch das ist was man an vielen Stellen sehen kann. Da werden alte Strukturen unterlaufen oder vielleicht überlaufen oder sowas, ja. Also die sind einfach so anders, dass die gar nicht mehr in diese alten Strukturen passen. Siehst, im Internet kannst du das übrigens auch beobachten, das Internet und juristische Bemühungen, das ist praktisch inkompatibel. Also das funktioniert nicht miteinander. Und ich weiß nicht, ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, die klassischen Macht- und Herrschaftsfragen müssen wir, ja, ich weiß nicht so genau, ich bin mir da selbst nicht so sicher, aber wir müssen sie zumindest anders stellen. Das, denke ich, kann man sagen. Und ich würde natürlich auch, aber ja, das ist dann vielleicht mehr was für den Workshop morgen früh, würde halt auch sagen, naja gut, also die Ansätze, die politizistischen Ansätze, um es mal so zu sagen, die wir kennen, die haben in 200 Jahren Kapitalismus nicht viel bewirkt. Und vielleicht wäre es einfach mal an der Zeit, was Neues auszuprobieren. Und ich denke, hier haben wir eine Chance. Und in der Tat denke ich, dass wir, also da denke ich, bin ich relativ nahe bei Marx auch, dass wir es hier mit einer Veränderung der Produktionsmittel zu tun haben, mit einer entscheidenden Veränderung der Produktionsmittel und dass der gesellschaftliche Überbau dem folgt. Also da denke ich auch, dass wir was wirklich Neues haben.
Das schließt sich sehr gut daran an. Also vielleicht gibt es noch einen zweiten Bild.
Möchtest du ein Mikro oder?
Ja, ich kann gerade. Ein zweiter Bild, der diskutiert worden ist, das weiß ich nicht, auf der Mailingliste. Also selbst wenn ich deinen optimistischen Ausführungen auch folgen möchte, dass eine Subversivität hat und dass dadurch hier die Produktionsverhältnisse geändert werden, was sich in den Kategorien Kapital und Eigentum, Arbeit und sowas niederschlägt, dann frage ich mich, was mit der ökologischen Schranke des Kapitalismus ist. Und gerade Computer, weiß man ja, beruhen auf extremer Ressourcennutzung, die besonders dann also heutzutage noch unter ausbeuterischen Verhältnissen in der kapitalistischen Peripherie hergestellt werden. So, da kommt das Soziale wieder rein. Also sind deswegen so billig, weil eben die Menschen, hauptsächlich Arbeiterinnen, dort ausgebeutet werden unter versklavenähnlichen Bedingungen. Und ist die Frage, ob das dann zu halten ist in einer anderen Gesellschaft. Also extrem technikorientiert und habt ihr das mitbedacht?
Könnte man das Beispiel Auto, was da ja als die Hardware wohl entwickelt werden, neu ja anführen? Das ist anscheinend das sinnvolle Projekt oder was?
Eins.
Ja, ich kann eigentlich an den vorletzten Beitrag auch nochmal anschließen, weil der Antwort hat mich nicht ganz so richtig befriedigt. Weil ich verstehe auch, sagen wir mal, diese Kritik an Markt und Tausch, klar, ich auch. Trotzdem, was mich daran eigentlich stört, ist, dass Markt und Tausch, die haben ja eine Funktion. Die bringen nämlich Leute in einen Zusammenhang. Soziologisch formuliert, sie stellen Gesellschaft her. Sie haben, also die Ökonomen, die sagen, eine Koordinationsfunktion, die Soziologen sagen, sie haben Tausch und Markt hat eine Integrationsfunktion. Gesellschaft kommt dadurch überhaupt zustande. Und wenn man darüber nachdenkt, wie eine neue Gesellschaft aussieht oder wohin die Entwicklung geht, muss man auch eine Aussage darüber treffen, wie dann diese Gesellschaft zustande kommt. Was an die Stelle von Tausch und Markt tritt. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt irgendein Bedürfnis und irgendjemand kommt und befriedigt das dann. Ja, wie kommt der? Woher weiß er? Und da kommen dir diese ganzen Ökonomen, die Lehrbücher vorschreiben damit. von diesem Problem behandeln. Und du hast vorher die Sowjetunion genannt, da ist ja gerade der Versuch gemacht worden, im Unterschied zu dem, was du gesagt hast, das stimmt nicht. Man hat nämlich versucht, eben kapitalistische Warenproduktion abzuschaffen und hat versucht, die Zusammenhänge der Menschen untereinander politisch herzustellen.
Politisch.
Politisch, eben politisch und dann auch noch diktatorisch. Aber das war sozusagen ein Versuch jenseits der alten Warengesellschaft, das muss man schon ganz klar sagen, so wie es gemacht worden ist. Gut, das kennen wir, das Ergebnis. Es hat auch ökonomisch funktioniert.
Die Warengesellschaft gab es doch da auch nur in Keimton.
Es gab eine Warengesellschaft, also der Kapitalismus 1917 in Russland war, sagen wir mal so, auf einer mittleren Entwicklungsstufe schon. Ich halte mich ein wenig, ja, das kann man gesagt. Also worauf ich dann hinaus will, eben ist dieser Punkt, wie wird dann eigentlich dieser Zusammenhang hergestellt? Das Problem muss man, denke ich, also wirklich lösen. Für mich ist auch in einem Vortrag so gut, ich glaube, vieles fahren. Also mich stört eigentlich zuerst nicht der Tausch an der Markt, sondern mich stört, dass ich meine Arbeitskraft verkaufen muss und dass in dem, was dann mit meiner Arbeitskraft passiert, andere Mehrwert davon haben. Das ist sozusagen dieser traditionelle Grundmechanismus, der weiter existiert. Das heißt, ich muss doch erstmal hinauskommen, kann ich diesen Grundmechanismus auflösen durch das, was hier entwickelt wird. Und dann kann ich sozusagen diese Tauschfrage angehen. Noch ein ganz kurz Bemerkung zu einem anderen Punkt, weil mich das wirklich, das ist ein Problem, die Arbeit geht uns wahrlich nicht aus. Wir haben verdammt nochmal viel Arbeit eigentlich und gesellschaftliche Probleme, die man nur mit Arbeit lösen kann. Gerade im Bereich der sozialen Arbeit, also der Arbeit mit Menschen, die ich also durch technische Mittel nicht ersetzen kann. Von daher kommt es auch, glaube ich, wirklich auf andere Arbeit woanders hin zu verteilen und andere Prioritäten zu setzen und nicht sie irgendwie auszuwarten. Das macht der Kapitalismus vielleicht eben schon selbst.
Diese Faber sind eine wunderbare Idee, weil man damit das sehr schön übertragen kann. Das Problem ist nur, wenn ich dann irgendwas produziere, brauche ich dafür Rohstoffe, die auch erstmal knapp sind. Und dann muss ich einfach was an die Stelle dieser Geldbeziehung setzen. Das ist bei Software nicht so schwierig, weil das kann ich so oft kopieren, wie ich möchte. Das kann ich jedem in jeder Anzahl zur Verfügung stellen. Das ist kein Problem. Aber so wie ich so ein materielles Gut habe, muss ich mich auch zwangsläufig mit Ökonomie beschäftigen, weil das zwangsläufig knapp ist. Ökonomie. Das ist schon.
Ja, also zur Ökologie, die Frage, was ist mit der Ökologie? Muss vielleicht ein bisschen eine defensive Antwort geben. Ich sag mal, heute stellen wir fest, Ökologie spielt keine Rolle. Also ich glaube, man kann heute relativ gut sagen, dass Ökologie zum Beispiel in Deutschland ein Schönwetterthema war, was dann eine Rolle gespielt hat, als die Gewinnmargen gestimmt haben. Seitdem die nicht mehr stimmen, ist Ökologie irgendwo unter ferner liefen. Also Und das ist natürlich eine Folge der, der Durchsetzungsgeschichte des Kapitals, also letztlich Kapitalinteressen, die da dahinter stehen. Heute ist Ökologie zu teuer, kurz gesagt. Da wäre halt die Hoffnung, dass, aber trotzdem ist Ökologie natürlich ein Bedürfnis von Menschen. Also ich denke, das ist schon da. Und da wäre halt die Hoffnung, dass wenn man diese Kapitalform abstreifen kann, dass dann eben solche Bedürfnisse auch eine Rolle spielen. Wo ich gerade Bedürfnisse sage, auch das vielleicht ein wichtiger Punkt. Wir haben in der Liste diskutiert, dass eigentlich nicht die Bedürfnisse das Problem sind, sondern die Art und Weise, wie sie gesellschaftlich befriedigt werden. Also zum Beispiel, wenn ich Bedürfnis nach Unterhaltung habe, kann ich das befriedigen, indem ich in das Theater in meiner Stadt gehe, oder ich kann nach, was weiß ich, hier in der Gegend gibt es doch irgendwo Mühlhausen, ich weiß nicht, gibt es dort irgendein großes Musical fahren, wo ich erstmal 200 Kilometer oder 500 Kilometer angekarrt werde und dann wieder zurück. Also was ich sagen will, die Art und Weise, wie Bedürfnisse befriedigt werden, ist auch gesellschaftlich bestimmt. Darüber müsste sicher an ganz vielen Stellen neu nachgedacht werden. Also wenn man sich zum Beispiel auch gerade den Bereich Verkehr anguckt, sehr spannender Bereich mit ganz vielen verrückten Sachen auch. Der größte Teil des Autoverkehrs heute ist Berufsverkehr. Das wäre was, was völlig neu gedacht werden müsste. Also wenn ich nicht mehr 100 Kilometer fahren muss oder 50 Kilometer, um zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, dann ist da ein ganz großes Problem, auch stellt sich anders zumindest mal, sage ich mal. Also von daher würde ich sagen, dass wir mit so einer gesellschaftlichen Entwicklung auch ökologische Fragen viel besser in den Griff kriegen können. Der Markt stellt Gesellschaft her, aha, kann ich dazu nur sagen. Also ich würde sagen, Markt zerstört Gesellschaft. Markt stellt eine abstrakte Gesellschaft her, ja, das kann man vielleicht sagen. Aber, bitte? Und damit ja fast notwendig eine entfremdete Gesellschaft. Was Markt aber tatsächlich tut, ist die Gesellschaft, die konkrete Gesellschaft von Menschen zu zerstören. Also die Atomisierung von Menschen ist etwas, was durch den Markt geschaffen wird. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von Gesellschaft herstellen, wenn man Gesellschaft eben nicht nur als abstrakte Gesellschaft begreifen will. Einen Punkt hatte ich noch, habe ich vergessen an der Stelle. Was, wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Argument aber auch, Markt stellt sowas wie, ja, also diese unsichtbare Hand des Marktes macht auch Organisation. Ja, da kann ich sagen, das ist so. Also dadurch, dass man halt dieses Tauschsystem hat, hat man natürlich auch eine Menge gesellschaftliche Organisation. Da würde ich halt sagen, das wird halt durch konkrete gesellschaftliche Absprache ersetzt. Das ist was, was wir in der freien Software sehen. Da entwickeln sich Dinge nebeneinander her, relativ unabhängig voneinander. Es werden Dinge koordiniert von anderen, die daran Spaß haben. Das funktioniert zumindest mal, das kann man sagen. Und auch da, denke ich, ist die Technik nicht so ganz unwichtig. Wir haben heute die Möglichkeit, dass das, was früher Staat gemacht hat, dass das heute, sehen wir auch in der Privatwirtschaft, wird heute oft von Privatwirtschaft übernommen. Die haben inzwischen die Möglichkeit, das zu organisieren. Wenn die das können, können wir das auch, sage ich mal. Dazu brauchen wir kein Geldsystem. Gesellschaftlich notwendige Arbeit gibt es doch, ach so, ja genau. Ja klar, also es gibt natürlich haufenweise gesellschaftlich notwendige Arbeit. Es ginge halt darum, diese gesellschaftlich notwendige Arbeit, jetzt auch jenseits der Produktion, sage ich mal, die in eine Form zu bringen, wo Menschen nicht mehr dazu gezwungen werden müssen, sie zu machen. Wo Menschen sie gerne machen. Und ich denke da, wir denken halt heute auch sehr stark in diesen Formen, dass wir was nur tun, wenn wir Geld dafür kriegen. Oder wenn wir Geld dafür ausgeben müssen, wahlweise. Ich denke, da muss sich auch in den Köpfen was verändern. Aber ich denke, dass das nicht unmöglich ist, weil die Menschen daran ein ganz konkretes Interesse haben. Also für den Menschen macht es ja auch mehr Spaß, irgendwas freiwillig zu tun, als dazu gezwungen zu werden. Also ich denke, dass die dafür da schon auch was von haben. Die Knappheit existiert bei materiellen Gütern weiter, war der Einwand. Da gibt es viele Linien, die ich dazu nennen könnte. Also von wegen Bedürfnisse verändern oder beziehungsweise Bedürfnisse anders gesellschaftlich organisieren, wäre so ein Punkt. Die andere Frage wäre, ob Knappheit denn wirklich so existiert. Also Knappheit, das darf man nicht vergessen, ist das Grundprinzip, auf dem Kapitalismus funktioniert, deswegen muss das auch hergestellt werden. In der Software kann man das sehen. Da versucht die Softwareindustrie und andere Interessengruppen versuchen durch Softwarepatente Software künstlich zu verknappen oder auch durch Copyright und solche Dinge. Diese Effekte gibt es teilweise an anderen Stellen auch. Nur mal so als Hinweis, wie man mit der materiellen Knappheit insgesamt umgeht, ist natürlich eine Frage, die auch gesellschaftlich diskutiert werden müsste, würde ich zumindest denken. Kann man heute, glaube ich, letztendlich nicht viel dazu sagen. Was die Ausbeutung betrifft, die heutzutage oft in sogenannte Drittweltländer verlagert wird und sowas, na, da würde ich halt auch wieder stärker auf die Automation setzen. Also zum Beispiel im Bergbau, ja, ich glaube, da rede ich hier vor, da trage ich hier Eulen nach Athen, aber im Bergbau hat es ganz starke Entwicklungen gegeben, wie Rohstoffgewinnung, was das ja letztlich ist, immer stärker automatisiert wird. Auf diesem Weg kann man natürlich weitergehen. Und wenn, wenn Geld nicht mehr in der Form existiert oder sowas, dann ist natürlich Automatisierung auch noch viel naheliegender. Also wenn man niemanden mehr ausbeuten kann, dann ist Automatisierung natürlich noch viel naheliegender. Und von wegen Energie im Überfluss hat es auch mal die Vision gegeben. Dazu kann ich nur sagen, dass wir auch heute noch eine schöne Vision. Also wenn wir die Möglichkeit hätten, das zu realisieren, warum nicht? Also jetzt mal ohne ökologische Folgeschäden oder sowas, wäre auch heute noch klasse. Also leider haben wir es bisher noch nicht. Also gut, vielleicht wenn man die Sonnenenergie stärker nutzen würde oder so. Aber ich würde das, ja, fände ich eine schöne Vision, muss ich sagen. Okay, ich glaube, ja, ein klein bisschen über die Zeit, aber danke für eure Aufmerksamkeit.